NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Jan Ehlert. Schön, dass Sie dabei sind. Als der Schriftsteller Abdulrazak Gurnah im Jahr 2021 den Literaturnobelpreis erhielt, da war keines seiner Bücher auf Deutsch erhältlich. Die wenigen Übersetzungen, die es gab, waren längst vergriffen. Inzwischen sind 5 seiner Romane wieder im Handel zu kaufen, Bücher, die von den Auswirkungen des Kolonialismus und den Schicksalen von Flüchtlingen in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten erzählen. Und zwar, so lobte es das Komitee des Nobelpreises, auf kompromisslose wie auch mitfühlende Art und Weise. In diesem Jahr erschien nun im Penguin Verlag Das versteinerte Herz auf Deutsch, übersetzt von Eva Bonnet. Auch hier steht ein junger Mann im Mittelpunkt, Salim, der von Sansibar nach England gekommen ist und sich schwer tut, zwischen beiden Welten sich selbst zu finden. Im Original wurde The Gravel Heart bereits 2017 veröffentlicht. Gurnah war Anfang Mai in Deutschland, in Recklinghausen, um das Buch vorzustellen, und dort habe ich ihn getroffen und ihn zunächst gefragt, wie es sich anfühlt, nun, 7 Jahre später, noch einmal so tief in diesen Roman einzutauchen.
I think probably all the books. They remain fairly alive and so on.
Eigentlich bleiben alle meine Bücher für mich immer sehr lebendig. Manchmal vergesse ich vielleicht ein Detail oder einen Namen, aber im Großen und Ganzen ist das Gefühl, das ich beim Schreiben hatte, in mir noch immer präsent. Worum es in den Büchern geht und was meine Idee und meine Gedanken dahinter waren, das habe ich noch immer klar vor Augen.
But what the books are about and what's going on in them, or what the idea or the impulse or the thought behind it, all that remains fairly clear to me.
Lassen Sie uns nun einmal konkret auf Das versteinerte Herz schauen. Auf den ersten Blick scheint es eine Vater-Sohn-Geschichte zu sein. Der erste Satz schon ist unglaublich stark. Mein Vater wollte mich nicht. Und doch, im Zentrum des Romans stand zunächst eine Mutter. Was war damals die Idee für dieses Buch? Was stand dahinter?
Yeah, well, there is a story. I started to write it actually as a story, which was called Mother, and that was as a result of kind of reflecting on the fact that when my mother died, I didn't receive the news for about 3 or 4 days.
Eigentlich wollte ich zunächst nur eine Kurzgeschichte schreiben, die den Titel Mutter haben sollte. Auslöser war der Tod meiner Mutter. Als sie starb, habe ich erst 3 oder 4 Tage danach davon erfahren, weil ich damals zu Besuch bei unserem Sohn war. Wir hatten damals ja noch keine Mobiltelefone. Sie wissen vielleicht, dass im Islam Verstorbene innerhalb von 24 Stunden beerdigt werden. Als ich also von ihrem Tod erfuhr, hatte ihr Begräbnis bereits stattgefunden und ich konnte nicht daran teilnehmen. Und ich war überrascht, wie schlecht ich mich deswegen fühlte. Ich begann darüber nachzudenken, dass dies eine der Erfahrungen ist, an die wir in der Regel nicht denken, wenn wir fortgehen, wenn wir fern von den Unsrigen sind. Also habe ich eine Geschichte über jemanden geschrieben, der ebenfalls eine verspätete Nachricht über den Tod seiner Mutter erhält. Für mich war es eine Art Selbstbefragung. Aber dann passierte, was mir oft passiert. Wenn ich anfange, eine Kurzgeschichte zu schreiben, dann ertappe ich mich dabei, dass ich denke, aber was hat es denn eigentlich mit dieser Sache auf sich? Warum ist das so passiert? Und so wurde die Kurzgeschichte immer länger und wurde zu einer Geschichte darüber, wie die Mutter überhaupt ihr Leben ohne ihren Sohn geführt hat. Es ging nicht mehr um mich, der die Nachricht von ihrem Tod erhalten hat, sondern um sie. Was hatte sie ihr ganzes Leben lang gemacht?
As often happens with me, I don't do very well with short stories, because when I start to write a short story, then I find myself thinking, yes, but what about this and what about that and how did this happen and how did that happen? And so it started to grow and became a story also of in other words, how did the mother get to this position? Not how did the receiving person, get to feel like that, but how did she get to be? What has she been doing all her life?
Sie erzählen also von einer Mutter und von einem Vater. Vor allem aber erzählen sie von dem Gefühl, wie es ist, Menschen zurückgelassen zu haben. Salim, so heißt der Sohn, der auch der Ich-Erzähler ist, ist jetzt in einem fremden Land, weit weg von seiner Familie. Er fühlt sich dort aber nicht nur verloren, sondern da ist auch ein Gefühl der Scham und der Schuld, weil er nicht für seine Familie da sein kann.
Yes, I mean, I suppose in the first place he didn't want to be in England. Not rather It's not he didn't want to be in England, but it wasn't his ambition, desire or anything like that. It was an opportunity presented to him.
Ja, er wollte eigentlich gar nicht in diesem Land, in England sein. Das war nie sein Ziel. Aber dann ergab sich die Gelegenheit und er hat sie ergriffen. Ihm blieb auch keine andere Wahl. Und doch glaube ich, dass die meisten Menschen, die ihr Land und ihre Familie verlassen, ein Gefühl der Schuld mit sich tragen. Egal, ob sie freiwillig gegangen sind oder erzwungenermaßen. Denn der Grund, warum Menschen ihr Land verlassen, ist meistens, dass ihr Leben dort schwer ist. Menschen gehen nicht, wenn das Leben gut ist. Sie verlassen ihr Land nicht, wenn es keine Probleme gibt. Nein, sie gehen in schweren Zeiten. Derjenige, der gegangen ist, mag an seinem neuen Ort vielleicht vor neuen Problemen stehen, aber davon weiß seine Familie in seiner alten Heimat nichts. Sie denken, es gehe ihm gut. Er aber weiß, dass es den Zurückgebliebenen nicht gut geht. Er hat ja das Leben dort selbst gekannt. Und daher kommt das Schuldgefühl, von dem Wissen, dass man nichts tun kann, um der eigenen Familie zu helfen. Das ist wahrscheinlich eine sehr verbreitete Erfahrung unter Menschen, die ihre Heimat verlassen haben.
But they don't know that back there. They think he's going to be all right out there. But he knows they are having difficulties. So the guilt comes, I think, from that sense of not being able to do anything about those difficulties that you know about because you yourself have lived through them. So I think possibly this is a common experience of our people who left their homes.
Gleichzeitig erlauben sie sich möglicherweise nicht, ihre Heimat wirklich nachzutrauern. In einem ihrer anderen Romane, In die Abtrünnigen, Herr Gurner, da sagt einer der Protagonisten, Amin, zu seinem Bruder, er solle endlich das Heimweh überwinden und anfangen zu leben. Was ist so schlimm am Heimweh?
Homesickness is thought of as a kind of weakness, particularly a weakness at which adolescents are prone, you know, like when you first go to university, this kind of thing. So homesick or you leave home for the first time.
Heimweh wird als Schwäche gesehen. Heimweh haben vor allem Jugendliche oder junge Menschen, wenn sie das erste Mal von zu Hause fortgehen. Aber Menschen, die ihre Heimat verlieren, befinden sich in einer Situation, wo sie nicht einfach sagen können, ich halte es nicht mehr aus, ich kehre zurück. Wenn du dein verlorenes Leben nicht wieder aufnehmen kannst, dann wird das Heimweh zu einem Zustand, der das ganze Leben lang anhält.
You know, you can't just reclaim a life that has been lost. Then homesickness is a lifelong condition. You live with it all your life.
Bei ihnen dauerte es 17 Jahre, bis sie nach ihrer Flucht aus Sansibar zum ersten Mal wieder dorthin zurückkehren konnten. Kennen Sie also auch noch immer dieses Gefühl von Heimweh?
No, I don't feel homesick anymore, because now I can and regularly do go back. So it's a different kind of feeling now, because if anything, it might be that I don't want to go back, because why? Gosh, there's so many problems there. I don't want to go home. But
nein, ich habe kein Heimweh mehr, denn jetzt kann ich regelmäßig nach Sansibar zurückkehren. Ich will es nur nicht. Es gibt so viele Probleme dort. Aber als es mir nicht möglich war, nach Sansibar zu reisen, das war sehr schmerzhaft. Besonders die Erinnerung an die Dinge, die unerledigt geblieben sind. Das Unrecht, das man jemandem vielleicht angetan hat. Du kannst nicht einfach anrufen und sagen, hey, wie geht es dir? Soll ich dir einen großen Blumenstrauß schicken? Nein, das ist nicht möglich. Oder war es damals nicht? Heute haben wir E-Mails und Handys. Das hat unser Leben um so vieles einfacher gemacht. Wir können miteinander kommunizieren, in Kontakt bleiben. Und heute kann ich es mir auch finanziell leisten, zurückzukehren. Das ist noch etwas, was auf viele Geflüchtete nicht zutrifft. Sie sind meistens jung und noch fremd im Land und vor allem sind sie arm. Sie können nicht sagen, nächsten Juli fliege ich nach Hause und bleibe dort 3 Wochen, um meine Freunde und Familie zu besuchen.
And also being able to return regularly, being able to afford to return as well is another thing, because the other business of course of being particularly being young, but in any case of being new as a stranger in a place is that you're poor. And you can't just say, next July I'm going to go and spend a couple of weeks and visit everybody.
Und in dem neuen Heimatland, da sind diese jungen Menschen oft nicht nur arm, sondern sie kennen niemanden und sie werden oft auch nicht besonders herzlich willkommen geheißen. Sie haben also das eine Land verlassen, sind im anderen aber nicht angekommen. Von diesem Zustand erzählen Sie, Herr Gurner, in vielen Ihrer Romane. Von Zugehörigkeit, von Brüchen, von Entwurzelung, von diesem Gefühl des Verlorenseins, weil man zwar eigentlich 2 Heimaten hat, sich davon aber keine wie eine Heimat anfühlt. Was macht diesen Zustand aus? Wie würden Sie ihn beschreiben?
Yeah, well, I mean, I think there are so many nuances in this. So that's why I write about it again and again, because there are always different ways you can look at these things. It's not always just simply about feeling I don't belong here and I don't belong there. The truth is, as you learn anyway.
Diesen Zustand gibt es in so vielen unterschiedlichen Nuancen, deswegen schreibe ich immer wieder darüber. In Wahrheit lernt man aber, und ich hoffe, das trifft auch auf viele der Figuren in meinen Romanen zu, dass es beide Orte sind, die einen ausmachen. Du verlierst die Heimat nicht, die du verlassen hast, denn sie lebt in deiner Erinnerung weiter. Und gleichzeitig musst du deinen eigenen Weg finden, dich in deinen neuen Lebensumständen einrichten. Das ist eine sehr dynamische Situation und man braucht dafür auch etwas Mut. Es ist also kein Zustand des Dazwischen, in dem man nicht weiter weiß und verloren ist, sondern es ist ein Dazwischen, in dem man lernt und sich anpasst und das Neue zu verstehen beginnt. Natürlich gibt es auch die anderen, die ihre Vergangenheit verleugnen und sagen, mit diesem Land, mit diesen Menschen von früher habe ich überhaupt nichts zu tun. Ich bin Engländer. So wie zum Beispiel unser britischer Premierminister Rishi Sunak das tut. Ich mag dagegen die Idee zu sagen, ich bin beides.
Of course, there may be some who end up either going one way or going the other, refusing where they are, say for example, and insisting on living in this imaginary place. Or it could be that you give up the other place and say, no, I'm now, you know, like our prime minister, I now want nothing to do with that lot. I'm English or something like that. I quite like the idea of saying I am both.
Was Ihnen persönlich Kraft gegeben hat in der Zeit dieses Dazwischens, das war die Literatur. In einem Aufsatz haben Sie das einmal so zusammengefasst, ich zitiere, ich habe aus der Erinnerung herausgeschrieben, und wie lebhaft und überwältigend war diese Erinnerung, wie weit entfernt von dieser seltsamen, schwebenden Existenz, die ich in meinen ersten Jahren in England geführt habe. War es damals von Ihnen eine bewusste Entscheidung zu schreiben, um sich zu Hause zu fühlen, also eine Strategie, um mit der schwierigen Situation zurechtzukommen?
The coping was as a result of being able to disentangle what I was feeling, to be able to examine it, to reflect on it and also to see how other people and to compare other people's experiences both in real life because of what I was hearing or in things I was reading about. And they don't have to be about people who come from Africa to Europe. It could be other kinds of experiences of estrangement.
Das Zurechtkommen war das Ergebnis davon, dass ich gelernt habe zu verstehen, was ich fühlte, dass ich über meine Situation nachgedacht habe, sie analysiert habe und vor allem sie mit den Erfahrungen anderer Menschen vergleichen konnte. Sowohl mit den Menschen um mich herum, die ich kannte, als auch mit den Geschichten der Menschen, die ich in den Büchern fand. Das mussten nicht unbedingt Geschichten von Menschen sein, die aus Afrika nach Europa kamen. Es konnte sich auch um andere Formen von Entfremdung handeln. Durch die Literatur habe ich gelernt, dass das eigene Schicksal, mit dem man kämpft, nicht außergewöhnlich oder einzigartig ist, sondern dass es zwar ganz individuelle Eigenarten hat, die aber ganz eng mit dieser universellen Erfahrung verknüpft sind, jung und ein Fremder zu sein. Deswegen ist Literatur so wichtig. Deshalb sind andere Bücher für meine Bücher so wichtig. Und darum schreibe ich nicht nur über ein ganz spezielles, einzigartiges Schicksal, sondern über etwas, das wir kennen, das andere auch durchleben. Ganz besonders in unserer heutigen Zeit, in der unzählige Menschen aus den ehemaligen Kolonien nach Europa und Nordamerika reisen. Das ist solch ein riesiges, globales Phänomen, dass man aus meiner Sicht als Schriftsteller schon blind sein müsste, wenn man nicht darüber schreiben will.
If you like this contemporary phenomena in the last 50, 60 years or so of large numbers of people traveling from formerly colonized territories to Europe and North America, and I'm thinking also of South America to North America, and not just from Africa and Asia to Europe. And this is such a huge global phenomenon that it seems to me you would have to be blind not to want to write about it if you're a writer.
Und vielleicht müsste man auch blind sein, wenn man nicht darüber lesen möchte. Salim sagt in ihrem Roman einen sehr wahren Satz, finde ich. Zwischen uns und der Grausamkeit stehen nur ein paar Worte.
Yes, you know, in other words, the words are ways of disguising. It doesn't mean that if we find a way, which some European leaders seem to have done, if we find a way of turning this in some cases, these tragic events into something like an invasion or a disruption or something like that.
Ja, und andersherum sind Worte auch Wege, um etwas zu verschleiern. Wenn zum Beispiel einige europäische Staatsoberhäupter diese tragischen Schicksale mit Begriffen wie Invasion oder Ähnlichem bezeichnen, anstatt an die menschliche Pflicht zu appellieren, Hilfe zu leisten, dann sind es eben nur Worte und keine menschliche Empathie.
Then it's only words that actually are working there, not human empathy or human sense.
Jetzt hat sich der literarische Kanon in den vergangenen Jahren ja deutlich erweitert. Er ist internationaler geworden, diverser. Es werden viel mehr Bücher aus anderen Ländern und Kulturen übersetzt. Kann sich dadurch auch unser Blick auf die Welt verändern? Die Art, wie wir Empathie empfinden?
Absolutely it does. I know for sure that when I read, and I read about other, either literary work or anything else, but let's stay with literary work for the moment. I know when I read, many things happen. And amongst those things that happen is that I learn about things, almost always, even if they're things I already know.
Auf jeden Fall. Das gilt zumindest für mich. Wenn ich ein literarisches Werk lese, dann lerne ich eigentlich immer etwas dazu. Auch wenn das Buch von Dingen erzählt, die ich schon kenne. Das Lesen führt dazu, dass ich mich mit ihnen auf eine neue, andere Art auseinandersetze. Aber das ist nicht der Grund, warum ich schreibe. Ich schreibe nicht, um jemanden zu verändern. Man muss als Schriftsteller kein bestimmtes Ziel oder gar eine Mission haben und sagen, ich schreibe, weil ich möchte, dass du anders auf die Welt schaust. Nein, jeder Leser kann denken, was er möchte. Das ist okay. Ich schreibe darüber, wie ich die Welt wahrnehme. Und wenn meine Bücher auf verständnisvolle Leser treffen, dann stimmen sie mir vielleicht zu.
But it doesn't have to be like I'm going to write because I see this and I want you to think differently. You can think what you like. I see it and this is how I see it and this is what I will write it. And if you are a sympathetic reader, perhaps you might agree with me. Or if you're not, you won't.
In Das versteinerte Herz, da erzählt Salim davon, dass er sich lange gefragt hat, was eigentlich falsch lief in seinem Leben. Und dann, sagt er, habe eines Tages aufgehört zu fragen. Ist das Schreiben für Sie vielleicht ein Weg, nicht mit dem Fragen aufzuhören, sich nicht mit der Antwort zufrieden zu geben, etwas nicht zu wissen oder nicht zu verstehen?
Yeah, well, in that case, what he's saying is that I understand that I don't understand. I understand that I don't have the complete story, which I imagine is a very, very common experience of anybody within any family, this sense of they're not telling me everything, something's being held back.
Salim hat verstanden, dass er nicht alles versteht. Er hat verstanden, dass er nicht die ganze Geschichte kennt. Das ist in meinen Augen eine sehr verbreitete Erfahrung, die es eigentlich in jeder Familie gibt. Da ist dieses Gefühl, dass die Eltern einem nicht alles erzählen, dass etwas zurückgehalten wird. In einem größeren Sinne gilt das auch für uns als Gesellschaft, wenn wir über die Vergangenheit sprechen, über die Zeiten, in denen furchtbare Dinge geschehen sind und in denen Menschen furchtbare Dinge getan haben, zum Beispiel zur Zeit des Kolonialismus. Hier gibt es sehr viel, was diejenigen, die dabei waren, die sich am Unrecht, an Verbrechen beteiligt haben, lieber verschweigen. Trotzdem müssen sie natürlich irgendeine Geschichte erzählen. Aber es ist eine Lügengeschichte. Denn anders wäre es unmöglich, die Selbstachtung zu erhalten. Sonst wäre es unmöglich, ein Gefühl von nationalem Selbstbewusstsein zu erhalten.
It is impossible to sustain. Otherwise a national sense of being honorable is impossible to sustain. Don't know if you remember the ending of Conrad's story, Heart of Darkness. When the narrator Marlow returns, it goes to Brussels to meet the intended, and she says, what were his last words? And he, as you know, his last words were the horror, presumably being the activities he had been involved in or the activities the Europeans are involved in the Congo.
Vielleicht erinnern Sie sich an das Ende des Romans Herz der Finsternis von Joseph Conrad. Der Erzähler, Marlow, kehrt nach seiner Zeit in Afrika zurück nach Belgien und trifft die Verlobte von Kurtz, jenem Mann, der sich im Kongo ein Schreckensregime aufgebaut hatte. Die Verlobte fragt Marlow, was waren seine letzten Worte? Und wir wissen, Kurtz' letzte Worte waren, das Grauen, womit Kurtz wahrscheinlich seine eigenen grausamen Taten meint. Conrad zielt hier aber auch auf das Grauen, das die Europäer im Kongo den Menschen angetan haben. Aber er lässt Marlow etwas anderes sagen. Marlow erzählt der Verlobten, das Letzte, was er sagte, war dein Name. Er lügt. Er sagt nicht die Wahrheit, sondern erzählt eine andere Geschichte, um ihre Selbstachtung zu wahren und vielleicht auch, um den Ruf seines Landes zu schützen. Das bedeutet aber, dass die Geschichte unvollständig ist.
So that way in which a different story is told in order to preserve esteem and so on, and perhaps also to aggrandize the nation, means that the story is incomplete. It means that there is something still to be said that has not been said. Then there is the other bigger sense of narratives of nations.
Es gibt noch etwas anderes, das gesagt werden muss, eine andere Geschichte, die erzählt werden muss. Und ich glaube, viele von uns kennen das Gefühl, dass es ein größeres Narrativ der Geschichte des eigenen Landes gibt. Ein Narrativ, das vielleicht nicht lügt, aber das doch bewusst Sachen auslässt oder verändert. Das eine bestimmte Sichtweise transportiert. Das gilt vermutlich für alle nationalen Narrative. Wenn es aber Menschen gibt, die unter diesem Narrativ leiden oder von ihm nicht berücksichtigt werden, dann gibt es noch etwas, das erzählt werden muss, das unserem Narrativ zumindest hinzugefügt werden muss. Und es gibt unzählige Geschichten von Menschen, deren Leben zerstört wurde, deren Land gestohlen wurde, deren Kulturen unterdrückt wurden. Und wenn wir endlich auch von ihren Schicksalen und Erfahrungen erzählen, dann ergibt sich eine ganz andere Geschichte unseres Landes.
And you can think of endless examples of this, but obviously many of them involving people whose lives have been disrupted or whose lands have been stolen from them or whose cultures have been broken, and then a different story is told.
Das gilt aber nicht nur für die Geschichte der Unterdrückten, sondern auch für diejenigen, die am Unrecht beteiligt waren. Denn auch hier, habe ich den Eindruck, werden Geschichten nicht erzählt, aus Scham oder aus Schuld, sondern wir bedienen uns lieber der alten Narrative, um uns selbst keine unangenehmen Fragen stellen zu müssen.
You know, what's going on, which is actually rather hopeful and progressive in a way, at so many levels, there is this process going on. Think of museums and artifacts that are held in museums, for example. These are big, major tragedies.
Das stimmt, aber was gerade in Europa geschieht, stimmt mich hoffnungsvoll. Denn auf ganz vielen Ebenen verändert sich etwas. Ich denke an die Museen, die beginnen, geraubte Kulturgüter zurückzugeben. Ich weiß, dass es noch immer starke Stimmen gibt, die das kritisieren. Aber diese Stimmen sind viel leiser als noch vor 20 Jahren. Es gibt also eine positive Entwicklung. In meinen Augen ist das geradezu ein historischer Moment, den wir erleben. In der Zeit des Kolonialismus und auch danach, in der Zeit des Postkolonialismus, wurden viele furchtbare Verbrechen begangen. Auf Sansibar war es eine Revolution. In vielen anderen Ländern folgte auf die Kolonisation ein Bürgerkrieg. Es gab so viele Grausamkeiten. Und wir müssen anfangen, Fragen zu stellen, zu erzählen, was passiert ist. Wir können nicht einfach sagen, die anderen waren schuld, denn die Folgen des Kolonialismus spüren wir noch heute in vielen Krisen und Kriegen dieser Welt. Wir haben eine Verantwortung, uns mit dieser Zeit auseinanderzusetzen. Etwas darüber wissen zu wollen, ist dabei nur der erste Schritt, aber es ist ein sehr wichtiger Schritt.
All kinds of cruelties and so on. And there has to be, it's necessary to be able to ask questions and to say, what happened? We can't always say it's somebody else's fault. It is a lot of it is somebody else's fault, and a lot of the consequences of colonialism are things that are the kind of the motive behind the disruptions and the confusions that we are living through in many parts of the world. But still, this responsibility to do something, to know, and to know is only the first part of doing something, but it is. The first important step.
Als Sie Ihren Roman »Das versteinerte Herz« vor 7 Jahren veröffentlicht haben, da sagten Sie damals in einem Interview, »Ich fürchte, dass wir noch viel Zeit brauchen werden, um unsere Perspektive zu verändern.« Nun hat sich ja, das sagten Sie, einiges verändert. Die Museen und ihr Umgang mit den geraubten Kulturgütern ist nur ein Teil davon. Glauben Sie, dass das, diese Veränderung, der richtige Weg ist, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen?
Well, of course I hope so. And that's why we keep going, all of us. We keep going because you think there is a receptive ear, as well, that people do want to know. The ignorance about these things is not willful.
Das hoffe ich natürlich. Und deswegen gehen wir diesen Weg ja weiter. Weil wir glauben, dass wir Gehör finden. Die Menschen möchten Bescheid wissen. Dass wir so wenig über die Zeit des Kolonialismus wissen, ist ja oft keine Absicht. Es wird einfach zu wenig darüber gesprochen, in den Schulen, in den Massenmedien. Wenn wir aber diese Geschichten erzählen, dann verändern wir das Denken. Nicht sofort, aber auf lange Sicht. Schauen Sie sich die junge Generation in England an. Sie haben in der Schule einen neuen, anderen Blick auf die Zeit des Kolonialismus gezeigt bekommen. Einen anderen Blick auf die Geschichte des britischen Empire und die Geschichte der Sklaverei, der auch die Geschichten der Unterdrückten erzählt. Vielleicht stand das nicht in allen Schulen auf dem Lehrplan, aber doch in sehr vielen. Und sie denken heute anders darüber als noch ihre Eltern. Und vielleicht beginnen dann auch die Eltern, einen anderen Blick einzunehmen, weil sie merken, dass ihre Kinder anders denken. Das sind Prozesse, die nur sehr langsam vorangehen. Aber ich denke, wir bewegen uns in die richtige Richtung.
They're thinking differently from perhaps most of their parents. And perhaps their parents are beginning to think differently because they can see their children thinking differently. But you can only hope that these sorts of processes, which have to be slow and lengthy like that, are in the right direction. I think they are.
Das war der Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah, den ich Anfang Mai in Recklinghausen getroffen habe. Sein Roman »Das versteinerte Herz« ist im Penguin Verlag erschienen, übersetzt von Eva Bonny. Mein Name ist Jan Ehlert. Vielen Dank fürs Zuhören.
NDR Kultur.